Ein wunderschöner guten Morgen. Entrückung, ein Geheimnis. Unser heutigem Thema. Und dieser heutige Morgen hat uns ja auf der einen Seite begrüßt und wir waren froh. Der Herr ist auferstanden. Aber da kommt diese Nachricht über diese Anschläge, wo unsere Geschwister im Glaube in Sri Lanka, was sie alles durchgemacht haben, und das schockiert uns wiederum. Aber es ist wiederum auch ein Weckruf an uns alle. Erstmal der Herr kommt. Aber dieser Weckruf, bist du bereit? Bist du bereit, ist unabhängig von der Entrückung. Wenn heute der Herr dich zu sich ruft, bist du bereit? Ich möchte noch beten mit uns. Ja, Herr, danke für diesen heutigen Morgen. Danke für diesen Festgottesdienst, diesen Auferstehungsgottesdienst, diese Erinnerung, du bist auferstanden, du hast gesiegt, du hast dem Teufel alle Macht weggenommen. Wir dürfen dein Kinder sein. Aber Herr, heute Morgen sind wir auch abhängig von dir. Öffne du unsere Augen, damit wir sehen die Wunder aus deinem Wort. Amen. Amen. Ja, die Entrückung, ein Geheimnis, Fragezeichen. In gewisser Hinsicht ja, ein Geheimnis. Ich denke, wenn wir über die Entrückung reden, so als Gemeinde, vielleicht auch persönlich, wenn wir es durchnehmen, haben wir viele, viele Fragen. Ich frage, wann, wie, warum? All diese Fragen probieren wir ja zu beantworten, aber ich bin überzeugt, auch nach dieser Konferenz werdet ihr immer noch Fragen haben. Und manchmal ist es auch gut so. Wir sollten abhängig bleiben vom Herrn, abhängig vom Wort Gottes, abhängig beim Forschen, beim Erkennen. Herr, wie muss man dies und jenes verstehen? Letzte Woche, in gewisser Hinsicht für die eine traurig, Freddy hat es kurz schon erwähnt, haben wir diesen Brand in Paris erlebt, wo eine Kirche, die 1163 aufgebaut wurde, also es wurde 200 Jahre aufgebaut, bis 1345 diese Notre-Dame-Kirche eigentlich abgebrannt ist. Der Dachboden, und da ist nicht mehr viel übrig geblieben von diesem Dachboden, und diese Kirche wurde stark beschädigt. Für viele war es ein Schock. Für mich war es ein Schock, wo man gesehen hat, Leute draußen, sie weinen, okay. Aber viele beteten. Und ich frage, für was betet ihr? Ein Gebäude? Fassade? Für was? Ja, ich weiß, es ist ein Wahrzeichen von Paris. Es war ein mächtiges Gebäude, ist immer noch ein mächtiges Gebäude. Dieses Gebäude wurde ja über 200 Jahre gebaut, immer wieder renoviert, zugebaut. Die beiden Türme mit einer Höhe von 69 Meter. Der Kirchenschiff ist im Innen 130 Meter lang, 48 Meter breit und 35 Meter hoch. Es bietet Platz für 10.000 Personen. Und der schlankene, hölzerne Vierungsturm, der ja abgebrannt ist, kam in eine Höhe von 93 Meter. Ein imposantes Gebäude. So ein Gebäude sollte damals, darum wurde es auch oft so gebaut, auf einer Seite die Größe Gottes präsentieren. Man sollte in so eine Kirche hineinkommen und hochschauen und den Menschen merken, so klein bist du und so groß ist Gott. Leider oft wurde es mehr ein Symbol, die Größe einer Kirche, der Macht der Kirche und zu wenig die Größe Gottes. Und ja, es ist traurig, dass so ein Gebäude jetzt zerstört wurde. Es wird ja restauriert, Entschuldigung. Und das wird ungefähr 5 Jahre gehen. Okay, 200 Jahre, 500, 5 Jahre, ja. Kleiner Unterschied. Aber jetzt sollten wir uns diese eine Frage stellen. Ist dieses Gebäude wirklich wichtig? Dieses Gebäude war für mich eine Botschaft, wo ich fragte, sieht das Christentum genauso aus? Von innen nichts. Draußen eine Fassade, aber das war's. Wir müssen auch verstehen, was Gott über solche Gebäude sagt. In 1. Könige Kapitel 9, da geht es um den ersten Tempel in Jerusalem. Und weiß jemand von euch, jetzt, wenn man das Gold nimmt, wo wir für den Tempel angewendet wurde, welcher Wert diese Gebäude hatte? 10 Milliarden Euro. 10 Milliarden Euro. Das war gar nicht so ein großes Gebäude. Das hat man für den Notre Dame schon, man sagt, bis 500.000 Millionen Euro sind schon Spenden da zum Aufbau dieses Gebäude. Der Gebäude dort in Jerusalem, das erste Tempel, war ein Wert von 10 Milliarden Euro. Aber in 1. Könige, Kapitel 9, da offenbart sich Gott und er sagt Folgendes, wo der Herr an Salomo erschien, ab Vers 6. Wenn ihr euch, also das Volk Israel, wenn ihr euch aber von mir abwendet, ihr und eure Söhne und meine Gebote und meine Satzungen, die ich euch vorgelegt habe, nicht befolgt, sondern hingeht und andere Götter dient und sie anbetet, so werde ich Israel ausrotten aus dem Land, das ich ihnen gegeben habe, und das Haus, das ich meinem Namen geheiligt habe, werde ich von meinem Angesicht verwerfen, und Israel soll zum Sprichwort und zum Spott werden unter allen Völkern. Und über dieses Haus, so erhaben es sein wird, wird dann jeder, der an ihm vorübergeht, sich entsetzen und spotten und sagen, warum hat der Herr diesem Land und diesem Haus so etwas angetan? Dann wird man antworten, weil sie den Herrn, ihren Gott, die ihre Väter aus dem Land Ägypten geführt hat, verlassen haben und sich an andere Götter gehängt und sie angebetet und ihnen gedient haben. Darum hat der Herr all dieses Unheil über sie gebracht. Es ging Gott nie, dieses Gebäude in Jerusalem als etwas Besonderes zu sehen. Was dieses Gebäude besonders gemacht hat, es war der Gegenwart Gottes dort in Jerusalem. Ein Platz der Anbetung. Aber wenn es nicht mehr dies ist, und was war die Sünde des Volkes Israel? Sie hingen andere Götter an. Sie haben vergessen, was Gott für sie alles vollbracht hat. Warum kommen wir heute zusammen? Warum haben wir am Donnerstag Abendmahl gefeiert? Der Grund, wir feiern Jesus Donnerstag gestorben am Abendmahl. Dieser Leidensweg, wo er ging für dich und für mich, für uns alle. Welcher Preis Gott der Vater bereit war zu bezahlen, damit wir leben können. Damit wir überhaupt Hoffnung haben, einen Tag bei ihm zu sein. Und heute erinnern wir uns an etwas, was gültig ist auch heute, der Herr ist auferstanden. Aber wenn dies nur noch eine Erinnerung ist, wenn es uns nicht mehr verändert, nicht mehr berührt, was dann? Und in Bezug auf den zweiten Tempel sagt Jesus genau deshalb, Matthäus Kapitel 24, diese wunderbare Kapitel, und da lesen wir ab Vers 1, und Jesus trat hinaus und ging vom Tempel hinweg, und seine Jünger kamen herzu, um ihm die Gebäude des Tempels zu zeigen. Jesus aber sprach zu ihnen, seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Kein Stein auf dem anderen. Weil es geht Gott nicht um ein irdisches Gebäude. Ja, nochmal, dieser Brand in Paris sollte auch uns als Weckruf sein. Interessant lesen wir in Offenbarung Kapitel 3. Ich glaube, das ist auch ein Wort an der Kirche. Kapitel 3, Vers 1. Da geht es ja um diese Sendschreibe. Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, das sagt er, welcher die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Du hast den Namen, dass du lebst. Das Christentum ist oft genau dies, was wir da in Sardes sehen. Ihr habt diesen Namen Christentum. Was heißt Christ? Es kommt vom Wort Messias, Gesalbten. Hin auf Christus hin. Der Gesalbte. Und wenn wir sagen, wir sind Christen, sagen wir nichts anderes. Ich gehöre Jesus Christus. Ich bin sein Eigentum. Nicht ich lebe, sondern Christus in mir. Und was sagt Jesus da, diese Gemeinde? Ich kenne deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst. Du sagst vielleicht, du bist Christ, aber eigentlich bist du tot. Eine traurige, tragische Botschaft an eine Gemeinde, die ja erst eine Generation nach der Apostel ist. Und schon diese Botschaft. Und wir dürfen auch da in der Schweiz, in Deutschland schauen, die Kirchen, in jedem Dorf, in jeder Stadt stehen hier oft mehrere Kirchen. Und ich denke da in Zürich, der Großmünster, ein wunderbares Gebäude. Aber präsentiert es nur noch ein Namenschristentum oder wird dort Gott angebetet in aller Ehrfurcht, Wahrheit? Ja oder nein? Ja, ich finde es auch traurig nochmal, dass so ein Gebäude weg ist. Aber für ein Gebäude zu beten, was uns traurig machen muss, für die, wo wir beten müssen, sind genau dies, was heute Morgen geschah mit unseren Geschwistern da in Sri Lanka. Das sollte uns traurig machen. Ein Gebäude, hier ein Stück Geschichte vielleicht, der untergegangen ist. Aber wir wollen nicht zurückschauen. Wir wollen nach vorne schauen. In Sardes eine Botschaft, du bist tot. Keine Hoffnung, verloren, blind, krank, Hoffnungslosigkeit. Und in unserem Kapitel, der heutigen Botschaft, 1. Korinther, Kapitel 15. Da wird in Bezug auf den Tod Folgendes gesagt, 1. Korinther 15, Vers 55. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Dies ist die Botschaft, der wir proklamieren müssen an eine verlorene Welt. Diese Botschaft, der wir leben müssen, ganz bewusst, aber nochmal, Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Haben wir Angst vor dem Tod? Ja, es ist eine Frage, der wir vielleicht nicht sofort antworten wollen. Aber Angst vor dem Tod sollten wir, die wir eine Hoffnung in uns haben, nie haben. Wir sollten uns freuen. Es hat mir ein Bruder erzählt, er hörte eine Botschaft von einem älteren Bruder und er sagte, die ältere Geschwister, ich weiß, das tönt ein bisschen hart, aber wir sollten uns freuen, dass sie so bald beim Herrn sind. Diese Freude, bald beim Herrn zu sein. Ja, für Paulus, er kannte dies ja auch. Er kannte dies und auf einer Seite sagte er, ich will bei euch sein, aber ich will auch beim Herrn sein. Ich habe nichts Schöneres vor Augen, als einen Tag beim Herrn zu sein. Und so kann er mit Überzeugung sagen, in 2. Timotheus, was ja ein Abschiedsbrief von Paulus ist an Timotheus, Vers 6 von Kapitel 4, denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, der mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seiner Erscheinung lieb gewonnen haben. Seine Erscheinung. Freuen wir uns auf diesen Tag? Aber wie kommt Paulus in 1. Korinther 15, dass er dies sagt, Tod, wo ist dein Stachel? Eigentlich können wir es auch anders lesen. Satan, wo ist dein Stachel? Satan, wo ist dein Sieg? Du hast verloren. Du hast verloren. Jesus Christus hat gesiegt. Und so kommt es nochmal zu diesem Abschnitt 50 bis 58. Aber vorher macht Paulus eine der wichtigsten Themen klar. Es geht um ein Geheimnis. Siehe, Vers 51, 52, siehe, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune, denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Aber er sagt, ein Geheimnis. Was ist ein Geheimnis? Was ist dieser Begriff Geheimnis? Geheimnis Es ist ein Begriff, der bezeichnet Wahrheit, die in der Vergangenheit verborgen war. Ja, logisch, wenn ich euch ein Geheimnis erzähle, ist etwas, was ich vorher nicht wusste. Das haben wir gerne, nicht Geheimnisse. Oder? Wenn jemand zu euch kommt, ich sage dir ein Geheimnis. Oh, ja, spannend, ja. Achtung, es geht auch falsche Geheimnisse. Aber da geht es um diesen wunderbaren, vollkommenen Plan Gottes. Und eigentlich ist das ganze Wort Gottes, es war immer wieder für die Generationen vorher ein Geheimnis. Das Wort Gottes ist ja eine fortlaufende Offenbarung Gottes. Eine fortlaufende Offenbarung. Angefangen in der Schöpfung, bis hin zur Offenbarung. Bis hin zu dann, wenn der Herr wiederkommen wird. Bis zum himmlischen Jerusalem. Wir haben diesen Heilsplan Gottes, diese rote Faden durchs ganze Wort Gottes. Und es ist wichtig, dass wir diese rote Faden verstehen. Die Heilzeiten, die ja nicht anders sind als eine fortlaufende Offenbarung Gottes. Geheimnis sehen wir auch in der Prophetie. Ich möchte ein Beispiel geben. Wir haben zum Beispiel 1. Mose Kapitel 3. In 1. Mose Kapitel 3 nach dem Sündenfall, da haben wir Vers 15. Und da lesen wir, wie Gott dem Satan folgendes sagt: Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinen Samen und ihren Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst in die Ferse stechen. Wo sie damals die Leute es gelesen haben, das hat der Mose geschrieben. Er blickte zurück auf dies, was nach der Schöpfung geschah, nach dem Sündenfall. Aber sie verstanden eins, ja. Irgendwann wird ein Moment kommen, wo der Teufel besiegt wird durch einen Nachkommen aus der Frau. Mehr wussten sie nicht. Und dann kommt aber hunderte Jahre später der nächste Geheimnis. Ja, wie wird sich dies erfüllen? Und dann kommen wir zu Jesaja zum Beispiel, Kapitel 7. Und dann nimmt ja Jesaja Bezug. Siehe, die Jungfrau wird schwanger. In Bezug auf eine alte Prophezeiung da, 3 Vers 15, und er ergänzt es. Und noch zusätzliche Ergänzung haben wir in Micha Kapitel 5. In Micha 5, das lesen wir da, von wo der Messias kommen wird, aus Bethlehem Ephrata. Ich glaube, für die Propheten des Alten Testaments war es extrem spannend, Bücher von anderen Propheten zu bekommen. Wir lesen zum Beispiel über Daniel. Was macht Daniel dort in Babylon? Anhand der Buch Jeremia erkennt er, 70 Jahre Gefangenschaft sind vorbei. Und er versteht, wir müssen Buße tun. Also er las das Wort, er erforschte die Propheten, aber Daniel ergänzte es wiederum. Also da sehen wir diese fortlaufende Offenbarung Gottes. Immer wieder, ich sage jetzt mal, neue Geheimnisse. Das erste Mal, wo wir diese Gedanke, einen Geheimnis im Neuen Testament sehen, ist in Matthäus Kapitel 13. Da lesen wir Matthäus Kapitel 13, wo Jesus den Jünger sagt, 13 Vers 11, ich lese noch Vers 10 dazu, da traten die Jünger herzu und sprachen zu ihm, warum redest du in Gleichnisse mit ihnen? Da sagt Jesus, er beantwortete und sprach zu ihnen, weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu verstehen, jenen aber ist es nicht gegeben. Schon da redet Jesus über ein Gericht, das über Israel kommen wird, nach Matthäus Kapitel 12. Wo sie gegen den Heiligen Geist gesündigt haben, wo sie ihn abgelehnt haben als der, der er war, trotz aller Zeichen. Und da sagt er zu den Jüngern, euch ist es gegeben, die Gemeinde zu verstehen. Dies, was noch kommt, ihnen ist es nicht gegeben. Deshalb rede ich in Geheimnisse, Gleichnisse. Geheimnisse des Reiches der Himmel, welche wir in Matthäus Kapitel 13 ja haben. Das erste Mal, wo dieser Ausdruck im Neuen Testament vorkommt. Die meisten Geheimnisse im Neuen Testament offenbart uns ein Paulus. Ich möchte kurz diese Geheimnisse durchnehmen. Und wir müssen aber eins vor Augen haben, es hat immer mit Jesus zu tun. Immer. Mit Jesus, seine Gemeinde. Schlussendlich, das ganze Alte Testament hat ein Ziel. Jesus Christus. Ein Ziel. Jesus, der gestorben ist. Jesus, der auferstanden ist. Und dies, was er vollbracht hat und die Gemeinde und was noch kommt durch ihn und wegen ihm. Und ein Geheimnis, das lesen wir ja in Römer Kapitel 11, Vers 25 und 27. Wir werden jetzt nicht alle Stellen öffnen. Aber da geht es um das Geheimnis der Vollzahl aus der Nationen oder die Geheimnis des Blindheit Israels. Ein Geheimnis, wo ich persönlich glaube, die Gemeinde lange Zeit nicht klar war. Ein Geheimnis, wo die ganze Gemeindezeitalter die Kirche nicht einordnen könnte. Sie konnte es nicht verstehen. Ja, welche Rolle spielt dann Israel noch vor Gott? Paulus macht es eigentlich ja klar. Bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist und dann wird Gott mit Israel wieder wirken. Und ich glaube, das zeigt uns, in welcher Zeit der Endzeit wir leben, wenn das Volk Israel als säkuläres, ich sage jetzt nichtgläubige Volk zurück im Land ist. Das zeigt uns, wir leben im Ende dieser Periode der Gemeindezeitalter. Und dann haben wir ein anderes Geheimnis. Das Geheimnis der Gemeinde als ein Leib bestehen aus Jude und Heiden, Jude und Nationen. Da möchte ich einen Vers lesen. Ich liebe diese Verse aus Kolosser 3. Und wir sollten uns das vor Auge haben. Er nennt das Geheimnis, das sich durch den Geist Gottes, durch Jesus erfüllt hat. Das lesen wir in Epheser 3, Vers 4 bis 6. Ich lese aber Kolosser 3, Vers 11. Ich lese Vers 10 dazu. Und den Neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihm geschaffen hat, wo nicht Grieche noch Jude ist, weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit, noch Barbar, Skitte, Knecht, Freie, sondern alles und in allem Christus. Wir sind ein Leib, ohne Unterschied, aus welcher Nation du kommst. Das war so wunderbar, wo Fredi gefragt hat, wer kommt aus Zürich und so weiter? Und wer kommt aus Asien? Wer kommt aus Afrika? Wer kommt aus dem Nahosten? Wir müssen eins vor Augen sein. Wir sind eins durch Jesus Christus. Ohne Unterschied. Ich weiß, oft hoffen wir als Geschwister, vielleicht bin ich aus dem Geschlecht Israels. Ja, momentan gibt es ganz moderne Methoden. Ihr könnt ein bisschen Speichel irgendwo hinschicken, ja. Und dann werden sie prüfen, von wo ihr kommt. Ja? Und vielleicht seid ihr tatsächlich aus dem Geschlecht Israel. Das wär's doch, nicht? Und Paulus würde sagen, ich achte es für Dreck. Ja, es tut mir leid, ja. Weil es gilt nicht, von wo du kommst. Und ich frage mal so, und wenn du entdeckst, dass du aus einer ganz anderen Nation kommst, wo dir vielleicht nicht so Gott gefällt, ist das auch okay? Das ist eine Frage. Weil Jesus geht es nicht um, aus welcher Nation. Eins in und durch Jesus Christus. Und das nennt er dieses Geheimnis. Ein Leib, Epheser 3, 4 bis 6. Das nächste Geheimnis, das Geheimnis der Gemeinde als Braut Christi. Sehen wir Epheser Kapitel 5, die Verse 22 und bis 33. Braut Christi. Wir als Gemeinde. Und er nimmt das ja Bezug und er nennt auch die Ehe. Er nimmt dieses Bild der Ehe von Mann und Frau und er sagt, ihr Männer liebt eure Frauen wie Christus der Gemeinde. Er nimmt diesen Bezug der Ehe. So eine enge Verbindung haben wir. Und später sehen wir diese reine Braut vor Gott. So sollten wir vor Gott gestellt werden. Und wir sind es durch den Blut Jesu Christi reingewaschen. Wir sind rein, wir sind heilig, wir sind geheiligt, wir sind gerechtfertigt. Ja, jeder, der Jesus gehört, ist heilig. Dies vor Augen. Ich bin geheiligt, nicht aus mir. Herr, du bist es. Was dies heißt für uns, werden wir nachher sehen. Und dann haben wir das Geheimnis der Innenwohnung Christi. Kolosser 1, Vers 25, 26 und Galater 2, Vers 20. Christus lebt in uns. Und da haben wir das fünfte Geheimnis, das Geheimnis der Gottseligkeit oder Gottesfurcht, Frömmigkeit. Das ist das Geheimnis der Vorgänger, die dem Menschen das Ebenbild Gottes wieder geschenkt wird. Der Gottähnliche wird durch Christus, der in uns wohnt. 1. Timotheus 3, Vers 16. Ihm ähnliche zu werden. Und dann haben wir ein nächstes Geheimnis. Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Das lesen wir in 2. Thessaloniker 2, Vers 7. Und dieses Geheimnis der Gesetzlosigkeit, es ist das Böse, wird sich durch die Zeit der Gemeinde hindurch innerhalb der Christenheit ständig entwickeln, bis hin zum endzeitlichen Abfall und schlussendlich der Höhepunkt im Kommen des Antichristen. Aber er redet auch über das Böse weltweit, aber auch unter uns. Ich glaube, die Entwicklungen, die wir heute in unserer Gesellschaft sehen, ja, wir versammeln uns in aller Freiheit, Gott sei Dank. Und ich hoffe, wir sagen ständig Danke dafür. Aber wenn wir diese Entwicklung heute sehen, gerade letzte Woche schickte ein Bruder einen kurzen Clip und da ging es um Gebetshäuser, die abgerissen werden. Weil, ja, jetzt fragen wir uns, Moment, nehmen wir jetzt ein Beispiel. Wir reißen der Frau Münsterkirche ab. Schock, ja? Nein, kein Fall. Zürich sieht nicht mehr gleich aus. Oder der Großmünster, noch klarer. An sich, ja, wenn das eigentlich das Gebäude nicht gebraucht wird, ist es leer, dann ist es, ja, nur noch eine Wahrzeichen, das war's, ja. Und das ist genau dies, nochmal, zurück zum Notre Dame, das, was in dem Christentum ja und weltweit passiert. Unsere Gesellschaft trennt sich, wendet sich ab vom Christentum, wendet sich ab von der biblischen Wahrheit, wendet sich ab von dem Bild der Ehe, der Gott geschaffen hat, wendet sich ab von einer göttlichen Ordnung. Das hat mir Gott gestern ein junger Mann erzählt, der sagte mir, weißt du, im Gymnasium, wo ich bin, hat der Lehrer sich ein Ziel gesetzt, die Bibel als Fälschung darzustellen. Und dies ständig. Eine Mutter erzählte mir, sagte, weißt du, bei unserer Tochter im Gymnasiumgang war sie sehr gottesfürchtig und fromm. Dann hat der Gymnasiumlehrer ihr gesagt, ja, wir werden schon dafür sorgen, dass bis zum Ende der Gymnasium du deinen Glauben nicht mehr hast. Und die Mutter hat mir gesagt, sie haben es fertiggebracht. Eine ständige Indoktrinierung. Es ist nicht wahr. Ständig. Und dies ist das, was in der Gesellschaft heute geht. Wir kommen nachher noch kurz dazu. Das ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit, wo wir sehen, eine Gesellschaft wird mehr und mehr vorbereitet in Bezug auf den Antichrist, Anti-Jesus, Antichristentum. Dies kommt immer mehr und mehr. Das ist die Frage an uns. Sind wir bereit? Da kommt es zum Geheimnis aus 1. Korinther 15, das Geheimnis der Verwandlung oder Entrückung. Wir haben aber noch andere Geheimnisse im Wort Gottes, in der Offenbarung. Da geht es, Offenbarung 1 bis Vers 20 zum Beispiel, das Geheimnis der sieben Sterne. Oder Offenbarung 17, Vers 5 und 7, das Geheimnis Babylons. Und das dritte Geheimnis diesbezüglich, das Geheimnis des Tieres, Offenbarung 17, Vers 7. Und dann haben wir noch eine Geheimnis, Offenbarung Kapitel 10. Offenbarung Kapitel 10, Vers 7, da lesen wir, sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er in die Posaune stoßen wird, soll das Geheimnis Gottes vollendet werden, wie er seine Knechten, den Propheten, als Heilsbotschaft verkündet hat. Dann wird das Ende, diese frohe Botschaft, das Evangelium kommen. Das ist natürlich Auslegungssache auch dies. Aber das sind die Geheimnisse, die wir im Wort Gottes haben. Das ist im Neuen Testament. Wir gehen zurück zu 1. Korinther Kapitel 15. 1. Korinther 15, das ist ein wunderbarer Kapitel. Und ich habe euch vorher gesagt, wir wollen diese Gedanken machen. Wieso kommt Paulus am Ende dieser Kapitel zu dem Abschnitt Entrückung oder Verwandlung? Wenn wir in 1. Mose anfangen zu lesen, bis 1. Korinther Kapitel 14 lesen, werden wir tatsächlich nichts über die Entrückung lesen. Ja, wir haben an dieser Stelle aus Johannes, haben auch schon durchgenommen, wo es ja geht, ich werde gehen, um euch eine Wohnung vorzubereiten. Aber so wie die Entrückung wirklich stattfinden wird, das lesen wir nur in 1. Korinther 15 und in 1. Thessaloniker Kapitel 4. Und sonst nirgendwo. Also wir werden aber wohl sehen, dass die Bibel redet über den zweiten Kommen des Herrn. Er redet über einen Tag, wo wir aus dem Toten auferstehen werden. Sogar die Ungläubigen. Das wird noch kommen. Aber was er da ergänzt ist, wie wird es geschehen? Was auch diese Frage, ja, was ist mit die, die leben? Und jetzt wollen wir uns nochmal diese Frage stellen, wieso kommt Paulus zu diesem Abschnitt? Und 1. Korinther 15, Vers 12, das haben wir ja schon gelesen, ich lese es nochmal. Da lesen wir, Wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus dem Toten auferstanden ist, wieso sagen denn etliche unter euch, es gebe keine Auferstehung der Toten? Er sagt eigentlich in Tatsache, Christus ist auferstanden, braucht ihr noch mehr als Garantie, dass auch ihr aus dem Toten auferstehen werdet? Und er beginnt ja mit einer Beweisführung. Und diese Beweisführung beginnt ab Vers 1. Und dieses Thema, Jesus ist auferstanden, war für Paulus wichtig, für uns wichtig. Es war für die anderen Apostel wichtig. Warum? Wir müssen eins vor Augen haben, zum Beispiel Matthäus Kapitel 27, was im Judentum schon damals geschah, unter den Pharisäern und Schriftgelehrten. Es darf ja nicht wahr sein, dass Jesus der Messias ist. Und ab Vers 62, da lesen wir, am anderen Tag nun, der auf den Rüsttag folgt, versammelte sich die obersten Priester und die Pharisäer bei Pilatus und sprachen, Herr, wir erinnern uns, dass dieser Verführer sprach, als er noch lebte, nach 3 Tagen werde ich auferstehen. So befiehl nun, dass das Grab sicher bewacht wird, bis zum 3. Tag, damit nicht etwa seine Jünger in der Nacht kommen, ihn stehlen und zum Volk sagen, er ist aus dem Toten auferstanden und der letzte Betrug schlimmer wird als der erste. Pilatus aber sprach zu ihnen, ihr sollt eine Wache haben, geht hin und bewacht es, so gut ihr könnt. Da gingen sie hin, versiegelten den Stein und bewachten das Grab mit der Wache. Da sehen wir, wie der Teufel am Wirken war. Er darf nicht auferstehen. Aber genau dieser Abschnitt ist so wunderbar. Nichts kann Gott halten. Nichts, auch der Tod kann Jesus Christus nicht halten. Auch keine römische Legion. Nicht ein ganzes römische Reich kann es stoppen. Dies, was Gott vorhergesagt hat. Seine Liebe an uns verlorene Menschen. Und er wird auferstehen. Und er ist auferstanden. Aber unter den Juden kam schnell dieses Verständnis. Nein, nein. Er ist gar nicht auferstanden. Alles nur eine Lüge. Eine Lüge, Lüge von den Aposteln, von den Jüngern, von den Nachfolgern Christus. Und das lesen Apostelgeschichte 3, Vers 15. Den Fürsten des Lebens aber habt ihr getötet, den Gott aus dem Tode auferweckt hat, wovon wir Zeugen sind. Und dieses Zeugnis beschreibt Paulus da in 1. Korinther 15. Wir müssen vor Augen haben, der Geburt, Leben, Wunder, Barmherzigkeit, Gebete, Vorbild, seine Gleichnisse, sein Leidensweg, die Kreuzigung. Alles hat keinen Sinn, wenn Jesus Christus nicht auferstanden wäre. Und da kommt nochmal diese Tragik unserer heutigen Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr zwischendurch auch mal eine Zeitung liest, aber der gestrigen Zeitungen, auch online, waren mehrere Artikel, wissenschaftlich, ja, Pseudowissenschaft, zu beweisen, Christus ist nicht auferstanden. Mehrere Artikel. Und wir müssen auch vor Augen haben, es wächst eine neue Generation auf mit diesen Informationen und ständig. Alles Lüge, 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 Erfindung, Erfindung und so weiter. Wenn die Gesetzlosigkeit heute groß ist, was wird es in 20 Jahren sein? Wenn sukzessiv diese biblische, so wichtige Wahrheit vor unseren Augen zerstört wird. Okay, in der Welt, aber was ist bei uns Christen? Das Christentum ist es auch oft so. Man glaubt nicht mehr wirklich an die Auferstehung. Und genau dies geschah schon zur Zeit der Paulus. Und Paulus sagt die Gemeinde, 1. Korinther 15, 1 bis 2, ihr seid eine Zeuge, dass Christus auferstanden. Das haben wir gestern Abend diese wunderbare Zeugnis gehört. Und Josef hat uns ermutigt, seid Salz. Man sollte merken, es soll sichtbar sein in unserem Leben, dass Christus auferstanden ist. Dass jemand gesiegt hat, dass nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Wir sollen ein Zeugnis einer verlorenen Welt sein. Und dies sagt Paulus, ist ein Zeugnis. Jesus ist auferstanden. Aber er geht auch mit Fakten und er sagt Folgendes. Nehmen die nächste Vers. Vers 3. Und er nimmt das Wort Gottes als Zeuge. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich euch auch empfangen habe. Nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften. Glauben wir, Gottes Wort ist wahr? Paulus glaubte es von ganzem Herzen. Er war so voller Eifer und überzeugt. Und er sagt, die Schriften bezeugen es. Es musste doch so geschehen. Psalm 22, Jesaja 53 und viele, viele andere Abschnitte. Weiter sagt er, und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften und dass er Kephas erschienen ist, danach den Zwölfen. Danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen und denen die meisten noch leben, etliche aber auch entschlafen sind. Danach erschien er den Jakobus, hierauf sämtliche Apostel. Zuletzt aber von allen erschien er auch mir, dass ich gleichsam ein unzeitiges Gebot bin. Er sagt, die Zeuge in Bezug auf die Auferstehung sind gewaltig. Es sind so viele, das Wort Gottes sagt es schon. Und die Zeuge leben noch heute unter uns, sagt Paulus damals. Brauchen wir noch mehr? Es war ein Skeptiker, heute ist er gläubig. Seine Frau hat sich bekehrt und das hat ihm zu Eifersucht gereizt. Er sagt, das geht nicht. Er war Journalist und hat sich vorgenommen, das Christentum zu forschen und zu beweisen, es ist nicht wahr. Beim Forschen wurde ihm gesagt, wenn du beweisen willst, dass das Christentum falsch ist, beweis, es gab kein Tod und keine Auferstehung. Und er hat recherchiert und hat gemerkt, es gibt kein Ereignis der Geschichte, der so gut und genau dokumentiert wurde, wie die Auferstehung und der Tod unserem Herrn. Es gibt kein Ereignis, wo man mehrere Berichte hat, so viele Zeuge hat. Es gibt keinen einzigen Grund, dies zu bezweifeln. Kein einziger Grund. Und dies hat ihm auch dazu geführt, Jesus lebt. Es wurde real in seinem Leben. Es ist ein wunderbares Zeugnis dieses Mannes. Jesus lebt. Er ist auferstanden. Ja, dieser Gedanke, Jesus ist nicht gestorben und auferstanden. Wisst ihr, wo es auch noch vorkommt? Im Islam. Sie glauben an Jesus auch. Sie glauben auch, dass er ein großer Prophet war. Und für viele ist dies der bequemere Jesus. Fürs Judentum ist Jesus auch bequemer, wenn er nur ein großer Rabbi wäre. Aber gestorben und auferstanden? Nein. Und so zeigt auch Paulus in diesem ganzen Kapitel, es lohnt sich mal, diese Kapitel ausführlich zu studieren, aber er zeigt die Wichtigkeit der Auferstehung. Ab Vers 12, ich lese einzelne Verse, wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus dem Toten auferstanden ist, wieso sagen dann etliche unter euch, es gäbe keine Auferstehung der Toten? Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Dann ergibt es keinen Sinn, dass Christus auferstanden ist. Aber weil er auferstanden ist, habt ihr diese Hoffnung vor euch. Vers 19. Wenn wir nun in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Also wenn Christus nicht auferstanden ist und wir nur an einen großen Rabbi glauben, der gestorben ist und das war's, sagt Paulus, sind wir die Elendsten unter alle Menschen. Aber da beschreibt Paulus alle, es tut weh, aber er beschreibt alle anderen Religionen. Alle anderen Religionen. Weil ohne Auferstehung keine Hoffnung, ohne Jesus. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater, denn durch mich, durch meinen Tod, durch meine Auferstehung. Es gibt keinen anderen Weg. Weiter sagt Paulus, ab Vers 30, warum begeben auch wir uns stündlich in Gefahr? So wahr ihr mein Ruhm seid, denn ich habe in Christus Jesus, unserem Herrn, ich sterbe täglich. Wenn ich als Mensch in Ephesus mit wilden Tieren gekämpft habe, was nützt es mir, wenn die Toten nicht auferweckt werden? Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Dies ist genau, was die Welt lebt. Weil sie die Auferstehung nicht vor Augen haben. Und ohne Auferstehung gibt es nur einen Grund zu leben. Es tut mir leid, saufen und trinken und das war's. Das sagt Paulus. Es hat alles keinen Sinn. Wenn kein ewiges Leben da ist, wenn keine Todesauferstehung da ist, wenn Jesus Christus nicht auferstanden ist. Und andere Wort sagt er, alle anderen Religionen sind tot. Sie vermitteln vielleicht einen Lebensstil. Ja, das Lebensstil ist heute sehr in, dieser Lifestyle. Ja. Heute haben wir ganz viele neue Religionen von... Okay, lassen wir jetzt, ja. Aber ihr wisst vielleicht, was ich meine. Aber oft werden diese Religionen weg wichtiger, ja. Umwelt, vegan und so weiter. Und das heißt nicht, dass sie nicht vegan essen dürfen. Wenn sie wollen, sei gesegnet, ja. Aber beurteilen sie mich nicht, wenn ich mal ein gutes Steak esse, ja. Und sogar mit Freude und mit Dankbarkeit. Das ist der Punkt, ja. Weil es geht gar nicht um dies, auch die ganze Umwelt. Wer hat diese Erde schlussendlich verflucht? Wer? Gott. Wo das Sündenfall hineinkam, hat Gott gesagt, irgendwann werde ich alles ein Ende setzen und ich werde einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Freuen wir uns diesbezüglich. Ein neuer Himmel und eine neue Erde. Aber jetzt kommen wir zum Entrückung. Es ist ja ein Höhepunkt für eine Generation. Okay? Eine Generation wird dieser Vers 55 noch realer als für alle Generationen vorher. Da lesen wir, Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Das ist ein Ruf, wo uns alle Christen gilt. Aber es wird eine Generation auf dieser Erde geben, der nicht durch diesen, ich sage jetzt mal, Leidensweg der Tod geht. Wo dieser leibliche Tod, welches sie nie erfahren werden. Ja, jetzt denkt jeder einzelne von uns, ja, da will ich auch dabei sein. Unbedingt, unbedingt. Aber genau dies ist nicht das, was Paulus da sagen will. Auch Paulus freute sich an der Tag, aber in 2. Timotheus haben wir gelesen, er weiß, sein Tag ist gekommen. Er weiß, er wird jetzt sterben, der Märtyrertod wird ergehen. Und er wird vor Gottes Herrlichkeit stehen. Dies war seine Hoffnung. Und trotzdem dieses Verständnis, lasst uns diese Verse nochmal lesen, Vers 51, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Aus etwas, was vorher nicht bekannt war. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, das haben wir schon gesehen, die Toten in Christus, sie sind entschlafen. Ja, sie haben noch Hoffnung, sie sind entschlafen. Wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich, diesen Ausdruck haben wir auch schon durchgenommen, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Und da sage ich, Paulus, du redest über Geheimnisse, aber warum bringst du uns nochmal ein Geheimnis mehr? Diese letzte Posaune. Unser Bruder hat es uns ja auch klar gemacht. Es gibt ganz unterschiedliche Auslegungen, was die Entrückung angeht. Und auch in Bezug auf diese Posaune, wir werden das wahrscheinlich noch hören, gibt es unterschiedliche Auslegungen. Und das ist genau dieser Punkt. Bleibt dran, bleibt dran, bleibt forschen, erkennt und so weiter. Zur Zeit der letzten Posaune, denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverwestlich. Und wir werden verwandelt werden. Denn diese Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen. Und diese Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Wie ist es bei uns? Junge Leute, man ist noch fit. Ab irgendeinem gewissen Alter merkt man, ja, man ist nicht mehr so fit, wie man früher war. Ja? Man merkt, man muss noch mehr trainieren, um ein bisschen fitter zu bleiben. Ja, das geht wahrscheinlich die meisten Geschwister da im Raum so. Mit dem Alter merkt man, da kommt diese Schmerzen und da und dies und jenes und Hüfte ja da und Knie und so weiter, ja. Und man ist zwischendurch mal ein Bausteller, ja. Und ja, man merkt diese, was zeigt das? Es ist verweslich. Es wird sterben. Und ich glaube, das ist auch eine Hoffnung, nicht? Wie werde man einen Körper bekommen, der perfekt super ist, ja? All dieses Schmerz, alles wird irgendwann ein Ende haben. Ja, dieser Ruf an uns. In was investieren wir? In dies, was vergänglich ist oder dies, was ewig ist. Paulus sagt, wir werden alle verwandelt werden. Und dies ist unsere Hoffnung. In die Thessaloniker kommt ja diese Stelle auch nochmal vor. In 1. Thessaloniker Kapitel 4, da nennt Paulus es nicht ein Geheimnis, aber er nennt es, Vers 15, denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wir haben diesen Ausdruck ja auch schon durchgenommen. Also das Wort des Herrn, Gott versiegelt es. Gott hat es an Paulus direkt gegeben. Und in 1. Korinther nennt er es Geheimnis. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden. Es war so eine wichtige Ermutigung für die Gemeinde dort in Thessalonik. Ich glaube, diese Verse sind auch Ermutigung für unsere Geschwister, zum Beispiel heute Morgen in Sri Lanka. Wie werden die, die heute gestorben sind, die umgebracht worden sind, wieder einmal sehen? Dann, wenn der Herr wiederkommt. Uns, die wir leben, entrückt zu sich. Aber vorher werden die Tote auferstehen. Und wir mit ihnen beim Herrn ewig zu sein. Also wir sehen, die Entrückung ist, ich sage jetzt mal so, eine Ergänzung zu den Totenauferstehungen. Eine Ergänzung für die, die leben. Vielleicht dachten die Menschen damals, ja, wenn ich dann zum Herrn will, oder wenn der Herr mal kommt, dann muss ich ja erst schnell sterben und dann muss ich... Nein, ihr werdet verwandelt werden. Verwandelt. Aber diese Verse, das Verständnis der Auferstehung, was sollte es in uns wirken? Vers 57, da lesen wir 1. Korinther 15. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir alle in diesem Raum, die wir Jesus Christus gehören, sind Sieger durch ihn. Darum, und das ist wichtig, Vers 58, darum, ob ihr jetzt, sag jetzt mal meine Worte, ob ihr jetzt sterbt oder entrückt werdet, ob ihr heute sterbt, aber der Hoffnung der Auferstehung habt, oder ob ihr mal entrückt werdet bei der Auferstehung. Was sollte dieses Wissen in euch wirken, in uns als Gemeinde? Da lesen wir, darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich. Nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Weil Jesus auferstanden ist, weil wir diese Hoffnung haben, einmal ewig bei ihm zu sein, weil Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Weil der Tod, der Teufel, keinen Recht mehr über uns hat. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest. Was heißt fest? Das können wir eine ganze Predigt darüber machen. Habt ihr noch Zeit? Seid fest. Fest in der Wahrheit. Fest im Wort Gottes. Fest an Gottes Verheißungen festhalten. Ja, der Herr kommt. Wenn Verfolgung kommt, wenn wir um unser Leben fürchten müssen, dann ist dieser Vers so eine Ermutigung. Es kann sein, du wirst sterben, weil du Jesus Christus bezeugst. Sei fest, es lohnt sich. Der Herr ist auferstanden. Er hat gesiegt. Seid fest. Aber ja, ich rede da in der Schweiz. Freiheit haben wir. Glaubensfreiheit. Wir müssen uns nicht fürchten, dass wir morgen umgebracht werden. Aber auch dieser Ruf ist an uns. Seid fest. Lasst euch nicht beeinflussen von Philosophien, von weltlichen Gedanken. Er sagt, seid unerschütterlich, nicht beeinflusst von äußerlichen Umständen. Der Herr, Paulus sagt, freut euch in dem Herrn aller Wege. Jede Situation, Freude. Ich glaube, dieses Zeugnis haben wir gestern gehört. Danke, Josef. Diese Freude im Herrn, egal wie es mir momentan geht. Und er sagt, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn. Er sagt nicht, bitte versteht mich da richtig, nehmt immer zu in eure Karriere. Nehmt immer zu in eure Reichtum. Ja, nehmt immer zu in eine dicke Bankkonto. Es kann ja sein, dass wir wirklich ein dicke Bankkonto haben. Aber Paulus sagt, nein, nehmt immer zu in was? In dem Werk des Herrn. Es gibt nichts Wichtigeres für uns als wiedergeborene Christen. Jesus zu leben und ihm allein. Ich weiß nicht, wer in diesem Raum getauft worden ist. Aber in der Taufe hat jeder bezeugt, das ist ein Zeugnis, ein wunderbares Zeugnis, ein wichtiges Zeugnis. Nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Ich habe bezeugt, ich bin gestorben. Es geht nicht mehr um mich, nicht mehr um meine Karriere, nicht um meine Ziele, Herr. Es geht um dich und deine Wille. Und dieser Ruf von Paulus nochmal, darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Nochmal, im Herrn. Diese Frage sollte jeder sich selber stellen. Herr, mein Leben. Und vielleicht müsst ihr gar nicht mehr zurückschauen. Vielleicht schaut ihr jetzt ab jetzt nach vorne und fragt, Herr, mein Leben. Es sollte ein Leben sein mit dieser einen Gedanke. Der Herr kommt. Maranatha. Amen.